Ja, liebe Gemeinde, heute geht es in unserem Predigttext um eine der ganz großen Persönlichkeiten der Bibel, um eine der allerersten Adressen im Alten Testament, vielleicht um die Persönlichkeit schlechthin, nämlich um den König David. Den meisten von uns sicher bekannt. Wer kennt nicht die Geschichte von David und Goliath? Für das Volk Israel ist er nach Abraham, nach Isaak und Jakob, nach Mose und Elia die entscheidende Heilsgestalt in der Geschichte Israels. Er ist der von Gott auserwählte König und Träger bleibender göttlicher Verheißungen. Kein anderer vor ihm und auch keiner nach ihm hat das Reich Israel zu so einer hohen politischen, wirtschaftlichen und auch geistlichen Blüte geführt wie er. Er war ein Mensch mit außergewöhnlichen Begabungen und auch geistlichen Erkenntnissen, die uns bis heute, vor allem auch durch die Psalmen, die er geschrieben hat, überliefert sind. David ist der Hoffnungsträger Israels. Die Bibel berichtet aber auch ganz anderes von David. Sie verschweigt nicht, dass seine Person in ganz anderen Zusammenhängen vorkommt. Von Zusammenhängen, von denen man eigentlich schweigen möchte, weil sie dem großen König Israels keine Ehre machen. Die Bibel aber schweigt nicht dazu. Die Bibel ist ehrlich. Sie erzählt auch diese Wahrheiten. Sie erzählt ganz nüchtern und schnürgellos, dass dieser Mann, der große König David, ein Ehebrecher und ein Mörder ist. Folgendes war geschehen. David beobachtete im Nachbarhof eine schöne junge Frau namens Bathseba beim Baden. Sie war zwar schon verheiratet, aber das hat David nicht daran gehindert, sich zu verlieben und mit ihr ein Verhältnis anzufangen. Und dann war ein Kind unterwegs, während ihr Mann nichts ahnend an der Front diente. Alles würde durch dieses Kind jetzt herauskommen. David entfaltet hektische Aktivitäten, um das zu verhindern. Es durfte auf gar keinen Fall herauskommen, selbst wenn es einem anderen Menschen das Leben kostete. Heute wäre es wahrscheinlich das Kind gewesen, das im Mutterleib umgebracht worden wäre. Damals musste der Ehemann daran glauben. Und das alles geschah vom Schreibtisch aus. David machte sich die Hände nicht schmutzig. Es sah aus wie ein Unglücksfall. Bathsebas Mann Uria wurde einfach, ja, an die vorderste Front beordert, zu einem Himmelfahrtskommando abkommandiert und kam dort sehr schnell zu Tode. Und jetzt war seine Frau Witwe und niemand konnte mehr daran Anstoß nehmen, dass der David sie zu sich nahm. Also war doch noch alles wieder in Ordnung gekommen. Und über das alles würde ja auch bald Gras wachsen. Das Leben konnte weitergehen. Und es ging weiter. Aber wie? Und davon spricht unser heutiger Predigttext aus dem 2. Samuel-Buch im 12. Kapitel.
Da sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Er aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er's nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig? Will ich noch dies und das dazu tun? Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uria, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim.
Ja, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Um dieses Bekenntnis Davids kreist diese ganze Geschichte. Um diesen kleinen und doch so schwer auszusprechenden Satz. Um diesen scheinbar so altmodischen Vorgang, dass einer hier seine Sünde, sein Fehlverhalten bekennt. Dass einer hier beichtet. Verhängnisvoll wäre es, dieses Bekenntnis voller Schadenfreude zu hören. Nach dem Motto: Jetzt hat's auch mal einen von den ganz Großen erwischt. Das kommt ja selten genug vor. Denn Macht geht ja doch meistens vor Recht. Das kennen wir ja. Ebenso verhängnisvoll wäre es, beim Thema Schuld stellvertretend für andere zu hören. Gut, dass dieses Thema heute dran ist. Hoffentlich macht der oder die vor mir oder hinter mir auch die Ohren richtig auf. Ihr Lieben, was uns hier erzählt wird, das ist ja nicht die Geschichte eines Mannes, den man fertig gemacht hat. Im Gegenteil, es ist die frohmachende Geschichte eines Menschen, der wieder aufrecht gehen kann, der spüren darf, wie es ist, wenn einem eine große Last von Herzen genommen wird. Es ist die Geschichte eines Menschen, der seines Lebens wieder froh wird. Nicht, weil es ihm endlich gelingt, die alten dunklen Geschichten zu vergessen und vielleicht unter den Teppich zu kehren, sondern weil ihm seine Schuld vergeben wird, weil er ganz neu anfangen darf, weil er eine neue Chance bekommt. Und das ist das Wunderbare an dieser alten Geschichte von König David. Das ist eine Hoffnungsgeschichte. Eine Hoffnungsgeschichte für Menschen, die sich wie er abquälen unter einer unendlich schweren Lebenslast. Und da gibt es ja viele. Vielleicht war schon längst Gras drüber gewachsen, dass damit alles erledigt ist. Ihr Lieben, wenn es schon vor unseren Augen verborgen bleibt, Gott sieht die Schuld. Am Ende des vorhergehenden Kapitels steht eben nicht, dem Herrn war's egal, sondern da steht, dem Herrn missfiel die Tat, die David begangen hatte. Die Erzählung erinnert uns an die Maßstäbe Gottes, die er uns gegeben hat. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Diese Dinge hat uns ja Gott gegeben, nicht um uns zu ärgern, sondern um damit unser Leben, unser Miteinander, dass das in Ordnung kommt, dass das gelingen kann. Dass Gott auch ins Verborgene hineinsieht, das mag manchen ärgerlich erscheinen. An der Erzählung sehen wir, Gott will den David nicht in die Pfanne hauen. Er will ihn nicht vernichten. Er will, dass sein Leben wieder heil wird. Und das möchte er auch bei uns bewirken. Er möchte wieder herstellen, was in unserem Leben vielleicht kaputt gegangen ist, im Verhältnis zu Gott, aber auch im Verhältnis untereinander. Er möchte vergeben, wo Schuld unser Leben belastet, wo es uns fertig macht. Jerusalem muss damals gekocht haben von Gerüchten. Klatsch und Tratsch über David und Batseba. Klammheimlich Schadenfreude und ohnmächtige Wut hat sicher so manchen erfüllt. Alle werden über ihn geredet haben. Nur mit David hat keiner geredet. Das hat sich niemand getraut. Das war so wie im Märchen von des Kaisers neue Kleider. Alle sahen den nackten König, aber keiner spricht ihn darauf an. Hey, horch mal, du bist nackt, zieh doch was an. Nathan aber tut das. Nathan spricht den König an. Nicht freiwillig, nicht als Moralapostel, nicht als Tugendwächter, so von oben herab, du König, jetzt muss ich dir mal was sagen, sondern als Beauftragter des lebendigen Gottes. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und das ist ihm bestimmt nicht leicht gefallen. Machthaber aller Zeiten, die haben solche Leute gern wegsperren lassen oder auch umbringen lassen. Aber der Nathan, der geht los. Er redet nicht wie die anderen über David, sondern er redet mit ihm. Er redet mit ihm unter vier Augen. Leute, die über andere herziehen oder ihre Fahne nach dem Wind hängen, die gibt es mehr als genug. Und dazu gehört kein großer Mut. Nicht nur damals in Jerusalem, sondern auch bei uns. Menschen wie Nathan sind leider sehr selten geworden. Und sie werden so dringend gebraucht. Wir sagen oft, ist mir doch egal. Da mische ich mich nicht ein. Das geht mich ja nichts an. Nathan hätte auch sagen können, dem König was sagen, Ach, das ist mir ein viel zu heißes Eisen. Da lasse ich lieber die Finger davon. Aber Nathan nimmt den Auftrag Gottes an. Er spürt, Gott möchte, dass ich mit dem König rede. Da kann ich mich nicht zurückziehen. Er nimmt den Auftrag Gottes sehr ernst. Er drückt sich nicht davor. Er wird seinem König zum Seelsorger. Er hilft ihm, die Wahrheit zu erkennen und auch auszusprechen. Das ist ja wichtig, dass man das auch ausspricht, vor Gott ausspricht. Es geht hier nicht darum, einen, der schuldig geworden ist, vollends fertig zu machen oder an den Pranger zu stellen. Es geht allein darum, einem Menschen zu helfen, der tief im Schlamassel steckt und der ganz dringend Hilfe braucht. David hat es doch versucht, mit allen Mitteln seine Sünde ungeschehen zu machen. Und er hat damit immer mehr Schuld auf sich geladen. Er schafft es nicht, da selber wieder rauszukommen aus diesem Schlamassel. Es zog ihn immer mehr nach unten. Und wenn die schiefe Bahn erstmal begonnen hat, da kommt man nicht mehr so leicht wieder runter. Der David, der braucht also dringend Hilfe. Und Nathan hilft ihm, vor Gott auszusprechen, was da geschehen ist. Und er tut es mit einer Beispielerzählung von dem Schaf und so weiter. Ihr Lieben, das auszusprechen, was geschehen ist, das ist sehr notwendig, auch heute noch. Schuld wegnehmen, das kann nur Gott. Und dazu müssen wir ihm geben, dazu müssen wir sie ihm bekennen. Leider verbringen wir oft viel Zeit und Kraft damit, uns zu verteidigen, uns zu rechtfertigen. Aber damit lösen wir nichts. Und damit werden wir auch nichts los. David macht es anders. David bringt keine Ausflüchte. Er versucht, sich nicht reinzuwaschen. Warum muss ich nur diese Frau auch so nackt zeigen? Da wird doch der Stärkste schwach. Oder einmal ist keinmal. Was soll daran Sünde sein, wenn sich zwei lieben? Er hat die wirkliche Größe, seine Schuld einzusehen und einzugestehen. Und er erfährt, wie Gott mit ihm weitermacht. Gott kündigt ihm zwar das Gericht an, aber als der David wie der Zöllner in unserem heutigen Evangelium bittet, Herr, sei mir Sünder gnädig, da erfährt er auch Gottes Gnade. Er darf weiter als König regieren und Bathsheba bleibt in seinem Haus. Und das Kind, mit dem sie zuerst schwanger wurde, stirbt zwar bald, wie der Nathan angekündigt hatte. Ja, ihr Lieben, es ist nicht immer so, aber das ist möglich, dass manchmal Spuren und Folgen zurückbleiben und manchmal auch zu tragen sind. Trotz Vergebung. Die Bathsheba bringt dann später den Thronfolger des David, den Salomo, zur Welt. Und so führt Gott auf den Trümmern unserer Schuld seine Geschichte weiter. Erfüllt er seine Verheißungen und es bleibt nicht beim Davidssohn Salomo. Viel später wird noch ein anderer Nachkomme geboren, nämlich Jesus. Auch Jesus wird Sohn Davids genannt, mit dem Gott nicht nur die Geschichte dieses Königs weiterführt, sondern die Schuldgeschichte der ganzen Welt. Ein Kind stirbt für die Sünde Davids. Das ist schon ein Hinweis auf Jesus. Ein Hinweis auf den Sohn Gottes, der stirbt für die Sünde der ganzen Welt. Ihr Lieben, die Davidsgeschichte, die zeigt uns, es ist für keinen Menschen möglich, sündlos zu leben. Aber es ist für jeden möglich, Sünde loszuwerden. Und wenn es Ehebruch und wenn es Mord ist, am Kreuz von Golgatha hat Gott das ein für alle Mal gezeigt. Seit Jesus für uns starb, ist keine Schuld mehr so groß, dass sie uns auf Dauer belasten muss. Die Tür der Vergebung, die ist weit aufgeschlagen. Und seit Jesus auferstand, ist kein Mensch mehr so weit unten, als dass er nicht neu anfangen kann. Im Johannesevangelium heißt es, wenn uns unser Herz verurteilt, dürfen wir wissen, dass Gott größer ist als unser Herz. Vor dem Kreuz des Auferstandenen, da dürfen wir beten wie David in seinem 51. Psalm, den wir vorhin gebetet haben. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Und dann schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Wunderbar, was wir mit unserem Gott haben dürfen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.